Geschwister, was macht ihr, wenn ihr in Urlaub fahrt? Habt ihr schon eure Koffer dafür gepackt? Oder seid ihr noch gerade dabei? Da werden doch Reiseführer gelesen, Sprachkenntnisse, falls vorhanden, ein wenig aufgefrischt, vielleicht noch ein paar Vokabeln gelernt, ja, vielleicht die Reisestrecke vorbereitet oder beim ADAC angefordert. Kataloge werden gewälzt und Bilder angeschaut. Und manchmal ist die Freude an der Vorbereitung, also die Vorfreude, noch größer als das Erlebnis später. Vor allem, wenn die Bilder vor Ort nicht so schön sind wie auf dem Katalog, nicht wahr? Liebe Geschwister, wir stehen vor der größten Reise unseres Lebens. Wir werden nicht für 3 Wochen nach Spanien oder nach Kanada verreisen, sondern wir werden verreisen für immer. Wir wandern aus. Und meine Frage ist, wie intensiv bereiten wir uns darauf vor? Wie intensiv lesen wir den Reiseführer für diese Reise? Träumen wir auch nachts davon? Merkt man uns an, dass wir beim Kofferpacken sind? Ja, bekommen wir Reisefieber, wenn wir daran denken, dass Jesus uns sehr bald abholen wird, um uns nach Hause zu bringen? Wir haben das Eingangslied gelesen, Jesus kommt bald noch einmal, gesungen vielmehr. Jesus kommt bald noch einmal. Lösen diese Worte in deinem Herzen noch etwas aus? Oder bleibst du dabei ganz kalt, weil du das schon so oft in der Adventgemeinde gehört hast? Ich bin sicher, unter euch, die Älteren, hätten nie gedacht, dass wir das Jahr 2016 noch auf dieser Erde erleben werden. Was bewirkt dieses lange Warten, dieses häufige Hören, Jesus kommt bald? Bewirkt es vielleicht, dass wir cool bleiben, wie man so heute sagt, wenn wir das immer wieder so hören? Ich bitte den Heiligen Geist bei dieser Predigt, dass er die Freude auf das Kommen Jesu auf die neue Erde in uns wieder neu entfacht, ja, lebendig und kräftig macht. Nun, ich weiß, warum so wenig darüber gesprochen wird. Aus Angst vor Spekulation. Wir haben Angst, Fehler zu machen bei der Beschreibung dessen, was uns erwartet. Aber inzwischen bin ich der Meinung, die Angst ist unberechtigt, weil wir werden niemals das toppen, wie es sein wird. Alles, was wir sagen oder wie unvollkommen es auch sein mag, wird immer unter dem bleiben, wie es wirklich sein wird. Ich bin privat der Meinung, dass Jesus es mir nicht übel nehmen wird, wenn ich zu viel über die neue Erde nachdenke. Dass er möglicherweise ganz traurig ist, wenn ich nie darüber nachdenke oder zu wenig darüber nachdenke. Also, um es klar zu machen, alles, was ich euch heute sage, ist vorläufig, ist unvollkommen, ja, ist sehr bescheiden. Und trotzdem so herrlich, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Was erwartet mich oder uns, wenn Jesus wiederkommt? Das erste wird das Wiedersehen unserer Lieben sein, die der Tod von uns genommen hat. Und ich lade euch ein Wort Jesu mit mir zu lesen, und zwar in Matthäus Kapitel 24, Vers 31. Matthäus Kapitel 24, Vers 31. Und er, gemeint ist der wiederkommende Herr, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den 4 Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Könnt ihr euch diese rührenden Szenen vorstellen? Engel bringen Kinder zu den Eltern, legen Babys auf die Arme ihrer Mütter. Engel führen Freunde, Geschwister und Ehepartner zusammen. Es ist doch oft ein harter Schlag, wenn ein liebes Familienmitglied vom Tod heimgeholt wird. Wäre es nicht unerträglicher, wenn man nicht diese Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu und die Auferstehung hätte? Wir freuen uns auf das Wiedersehen am Auferstehungsmorgen. Es gibt sicher viele von uns, die eine solche Freude in ihrem Herzen hegen, über den Partner, das Kind oder die Eltern, die diese wunderbare Hoffnung haben auf das Wiedersehen bei der Wiederkunft Jesu. Es wird an diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt und die Auferstehung stattfindet, ja, da werden es freudige Überraschungen geben. Für viele Eltern, die jahrelang für die Bekehrung ihrer Kinder gebetet haben, anscheinend umsonst. Und nun sind sie doch da. Oder für Männer und Frauen, die bis zum Tod für die Bekehrung ihrer Ehepartner gebetet haben, ohne die Erfüllung zu erleben. Und ich denke dabei an eine alte Frau, von der ich hörte. Sie betete 53 Jahre lang für ihren Mann, bis sie starb. Umsonst? Nein. Bei ihrer Beerdigung fiel dieser alte Mann auf seine Knie und übergab sein Leben Jesus Christus. 53 Jahre lang gebetet. Das ist Ausdauer der Heiligen. Offenbarung 14,12. Als ich das las, da habe ich mich geschämt. Ich habe mich gefragt, wie lange betest du kontinuierlich und bewusst für einen Menschen? Wie viele Jahre? Wie viele Monate? Lieber Bruder, liebe Schwester, trägst du so einen lieben Menschen in deinem Herzen? Höre nicht auf zu beten. Ob du Erfolg hattest, wird dir erst die Ewigkeit verraten. Was gibt es für Gefühle oder was für eine Verzweiflung mag aufkommen, wenn wir den geliebten, gläubigen Partner oder Freund nicht finden? Verständlich wäre doch dann die Reaktion: Herr, hier stimmt etwas nicht. Bitte nachprüfen. Wir haben doch zusammen den Gottesdienst besucht. Wir haben doch zusammen Lektionen gelernt. Hier muss dir doch ein Fehler unterlaufen sein. Stellt euch vor, Gott würde einfach antworten: Ist alles in Ordnung. Vertraue doch meiner Allwissenheit und meiner Gerechtigkeit, um dann zur Tagesordnung überzugehen. Ob uns diese Antwort wohl genügen würde? Ob wir dann einfach abschalten und vergessen könnten? Ob nicht irgendwann doch wieder Zweifel an Gottes Liebe und Gerechtigkeit aufkommen könnten? Gott könnte uns mit seiner Antwort abspeisen. Er tut es aber nicht. Er könnte sich auf seine Allwissenheit berufen und unsere Fragen und Gefühle ignorieren. Er tut es aber nicht. Der Gott, den ich kenne, der tut das nicht. Auch wenn er uns keine Rechenschaft schuldig ist, geht er doch liebevoll darauf ein. Es gibt eine interessante Stelle in der Offenbarung. Und ich weiß nicht, wie ihr euch das so gedacht habt dabei, wenn ihr das gelesen habt. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Ich lese jetzt nur den Anfang. Später komme ich auf den ganzen Text zurück. Da heißt es: Und Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen. Das steht dort so im ersten Satz. Und meine Frage ist: Was hat das hier zu suchen? Hier an dieser Stelle. Tränen im Himmel, das gibt es doch nicht. Habt ihr euch nicht darüber gewundert, warum Tränen im Himmel zu finden sind? Sicher in erster Linie ist damit gemeint, dass es nichts mehr geben wird, was uns Trauer und Leid verursachen könnte. Aber könnte nicht zusätzlich die wirklichen letzten Tränen gemeint sein, die wir jemals geweint haben werden? Nämlich dann, wenn wir dort einen geliebten Menschen vermissen. Wenn das zutrifft, dann ist das nicht so, dass Gott einfach einen Engel schickt, um uns zu trösten, sondern Jesus selbst tröstet uns. Und ich stelle mir das eigentlich so bildlich vor. Er legt seine Hand auf unsere Schulter und trocknet mit seiner eigenen Hand unsere Tränen. Bevor er aber das tut, überzeugt er uns davon, dass seine Entscheidung richtig war. Wie er das tut? Im Gericht der 1000 Jahre. Was hattet ihr euch gedacht, was das soll, das Gericht während der 1000 Jahre? Und wir sitzen ja mit dabei, als Beisitzer. Dachtet ihr euch das vielleicht so? Zum Beispiel, wie wenn der freundliche Lehrer, der euch wegen des Fehlens am Sabbat immer geholfen hat, euren Lernstoff nachzuholen, dann meldet ihr euch und sagt, halt, der brennt 3 Stunden kürzer. Denn der war doch immer so freundlich und so nett zu mir. Oder wenn der böse Nachbar drankommt, der euch immer wieder eins ausgewischt hat, wo er doch nur konnte, dann meldet ihr euch und sagt, halt, der brennt 3 Tage länger, jetzt gebe ich es ihm. Hattet ihr euch das so gedacht? Sicher nicht. Diese Gefühle kommen im Himmel gar nicht auf, denke ich mir. Was heißt das? Es gibt 1000 Jahre Gericht und wir sitzen dabei. Nun, dieses Gericht dient ja, wie die anderen Phasen des Gerichtes, dazu, das Misstrauen im Universum für immer zu beseitigen und es im Keim zu ersticken. Das heißt, Gott öffnet den Erlösten seine Bücher und gibt ihnen Einblick in seine Gerichtsentscheidung, obwohl er es nicht nötig hätte. Und zwar mit dem Ziel, dass kein Zweifel aufkommt. Kein Zweifel mehr auftauchen kann an seiner Liebe und an seiner Gerechtigkeit. Und dann zeigt Gott diesem Menschen, der einen Geliebten im Himmel vermisst, Dinge aus seinem Leben, die derjenige weder gekannt noch geahnt hat. Er zeigt diesem Geretteten, ja wieder ein Doppelleben geführt wurde unter dem Mantel der Frömmigkeit. Aber nicht nur das, sondern Gott will demjenigen auch seine unzähligen Versuche zeigen, diese Gläubigen, die auf 2 Hochzeiten tanzen wollten, von der Sünde zu befreien. Von dem Doppelleben, das sie im Vergangenen hegten und pflegten. Es fließen Tränen, die letzten Tränen. Aber gleichzeitig werden die Erlösten anschließend bekennen müssen, Herr, du hast recht. Mehr als was du für meinen Freund, für meinen Partner oder wen auch immer getan hast, konntest du nicht tun. Du hast ihn mit Liebe überschüttet, aber er hat nicht gewollt. Und dann, erst dann, trocknet Jesus mit seiner eigenen am Kreuz durchbohrten Hand unsere Tränen. Und im selben Augenblick radiert er aus unserem Gedächtnis die Erinnerung daran, dass es diesen Menschen in unserem Leben gegeben hat. Aber bevor er das tut, beseitigt er jeglichen möglichen Zweifel und beweist uns seine Liebe und seine Gerechtigkeit. Ich bin noch immer beim ersten Punkt. Was geschieht, wenn Jesus wiederkommt? Das Wiedersehen der Lieben, die der Tod von uns genommen hat. Aber auch bei dieser größten Familienzusammenführung kommt das Kennenlernen aller, die zur Familie Gottes gehören. Zum Beispiel unser Schutzengel. Ich nehme an, jeder von euch glaubt und nicht nur glaubt, sondern hat erlebt, dass es einen Schutzengel gibt, dass er einen Schutzengel hat. Oder nicht? Als meine Kinder damals klein waren, habe ich vermutet, dass sie mehrere Schutzengel hatten, weil sie so lebendig, so quirlig waren. Was meint ihr, wie wir die Ohren spitzen werden, wenn sie anfangen zu erzählen? Manchmal, das werden die Autofahrer unter uns recht gut nachvollziehen, manchmal, da fährst du auf der Autobahn, sagen wir mal so 160 Stundenkilometer, weil es mal wieder spät geworden ist. Und der, der vor dir fährt, fährt dir nicht schnell genug. Und mit 160 setzt du zum Überholen an. Das heißt, du willst ansetzen zum Überholen. Und exakt in diesem Augenblick hält dich etwas zurück. Und da rast einer vielleicht mit 220 an dir vorbei. Habt ihr das schon erlebt? Und in diesem Augenblick bekommst du eine Gänsehaut und denkst, oh, was wäre beinahe gewesen? Nur wenige Sekunden, wenn ich tatsächlich zum Überholen angesetzt hätte. Ja, wer hat dich zurückgehalten? Aus meiner Sicht mein Schutzengel. Damit will ich aber nicht sagen, dass kein Christ auf der Autobahn tödlich verunglücken wird. Unser Glaube ist keine Lebensversicherung. Das wäre zu billig. Da würden alle aus Eigeninteresse Christen werden. Nein, aber ich bin froh über meinen Schutzengel. Jedenfalls, dort werde ich mir viel Zeit mit ihm nehmen und dann wird er mir sicher vieles zu erzählen haben. Einige Situationen habe ich mitbekommen, doch der größte Teil nicht. Und das Kennenlernen geht weiter. Und zwar, da kommt einer auf dich zu und sagt, lieber Wolfgang oder wer auch immer, ich möchte mich bei dir bedanken. Dass ich heute hier sein darf, das habe ich Gott und dir zu verdanken. Und du kennst diese Person gar nicht. Und dann wird er dir erzählen, dass du vielleicht, ja sagen wir mal, Karten jede Woche verteilt hast. Und die Karte ist bei ihm ewig liegen geblieben, bis er sie irgendwann einmal weggeschickt hat. Und das war dann der Anstoß für ihn, Christ zu werden. Und jetzt hat er von seinem Schutzengel erfahren, dass du diese Karte eingeworfen hast. Oder vielleicht hast du einen Brief verschickt. Oder du hast einen Krankenbesuch gemacht, um eine Glaubensschwester zu besuchen. Und sie lag mit jemand im Zimmer und du hast nur gefragt, darf ich auch für sie beten? Und dann erzählt dir diese durch dich gerettete Person sozusagen, dieses Gebet habe ich nie vergessen. Dieses Gebet hat mein Herz berührt. Dieses Gebet war für mich der Anstoß anzufangen, nach Gott zu fragen. Was will ich euch mit diesen Beispielen sagen? Wir leben in Mitteleuropa in einer schwierigen Zeit. Es sieht so aus, als würde unsere Missionsarbeit nichts bringen. Es sieht so aus, als wollten die Menschen von heute von Gott nichts wissen. Geschwister, glaubt das nicht. In meiner Bibel steht, mein Wort kommt nicht leer zurück. Der Teufel will uns glauben machen, dass es sich nicht lohnt, für Gott die Arbeit zu betreiben. Weil es nichts bringt und was in unserer Welt heute keinen Ertrag bringt, das wird wegrationalisiert. Und wir sind dabei, in Mitteleuropa, in Nordamerika und in anderen Ländern die Missionsarbeit zu vernachlässigen, weil wir den Eindruck haben, sie bringt nichts. Wir sollen uns nicht verführen lassen. Tut, was ihr könnt. Entsprechend deiner Persönlichkeit und deiner Gabe. Und den Rest überlasse getrost Gott. Ob deine Karte, dein Konzert, dein Briefeschreiben oder was du auch immer gemacht hast, deine Arbeit, so klein sie auch gewesen sein mag, etwas bringt oder nicht, das wird die Ewigkeit zeigen. Wir sind nicht bestellt worden, die Ernte einzubringen, sondern wir sind bestellt zum Säen. Die Ernte werden die Engel einbringen, wenn Jesus wiederkommt. Und so darfst du dich darauf freuen, wenn Menschen, die du nicht kennst, dich begrüßen und sich bei dir bedanken. Und das Kennenlernen geht weiter. Wir werden die Patriarchen, die Propheten, die Apostel und so weiter kennenlernen. Wir werden die Bewohner des Universums kennenlernen, die nicht wie wir in Sünde gefallen sind. Ich nehme an, ihr denkt nicht, dass wir Menschen die einzigen Bewohner des Universums sind, nicht wahr? Die Bibel sagt, Wir, also Planet Erde, sind eine Schauspielbühne des Universums. Und es mag sein, dass jemand zu dir kommt von diesen Bewohnern, Wesen, die nie die Sünde erlebt haben und dass sie sich mit dir unterhalten wollen. Und dass einer dich fragt, sag mal, Zahnschmerzen, was ist denn das? Wie fühlt sich das an? Solltest du dich daran erinnern können, wie das ist, dann kannst du versuchen, es ihm zu beschreiben. Und dann werden sie uns erzählen, wie sie vor dieser großen Leinwand gebannt gesessen haben und mit Christus gerungen haben, dass wir Menschen uns in dieser Auseinandersetzung zwischen Gutem und Bösem nicht für Satan, sondern für Christus entscheiden. Und das Kennenlernen geht weiter und findet ihren Höhepunkt worin. Und das erwähne ich gerne so am Ende dieser Aufzählung. Im Kennenlernen Jesu. Im Kennenlernen desjenigen, dem unsere Liebe und Bewunderung gilt. Ich bitte euch, doch den Johannesbrief, den ersten Johannesbrief aufzuschlagen. Ersten Johannes. Und hier schreibt ein Mensch, der in Jesus verliebt war, nämlich der Jünger Johannes, in Kapitel 3. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2. Und in meiner Bibel ist das fett gedruckt. Da steht, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus sehen, wie er ist. Sehnst du dich danach? Freust du dich auf diesen Augenblick? Und womit kann man diese Begegnung vergleichen? Ich denke, mir ist ein guter Vergleich eingefallen. Stellt euch vor, ein Pärchen, das sich kennen und lieben gelernt hat. Und zwar im Uninform. Ihr kennt ja dieses Informationsblatt noch. Sie haben nur Briefe, E-Mails und Bilder ausgetauscht, weil der junge Mann im Ausland lebt. Sie haben miteinander telefoniert, aber sie haben sich noch nie gesehen, noch nie. Und nach Monaten des Wartens sagen sie, wir halten es nicht mehr länger aus. Wir müssen uns treffen. Und dann steht das Mädchen im Stuttgarter Hauptbahnhof, Gleis 1. Die Uhr zeigt noch 5 Minuten und dann trifft der Zug ein, in dem der Mann, den sie liebt, obwohl sie noch nie gesehen hat, eintreffen wird. So, und jetzt wird eure Vorstellungskraft ganz gefordert. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieses Mädchen empfindet auf Gleis 1? Wie wird ihr Herz in ihrer Brust pochen? Ob sie die letzten Minuten aushalten kann? Sie wird sich fragen, ja, wie sieht er aus? Wie bewegt er sich? Und wie wird er mich anschauen? Und was wird er mir sagen? Wie sehen seine Augen wirklich aus? Liebe Geschwister, das Mädchen sind wir. Die Bibel bezeichnet uns als die Braut Jesu und wir stehen auf dem Bahnhof zur Ewigkeit. Der Uhrzeiger der Geschichte zeigt, dass es nicht mehr lange dauern kann. Außerdem kann für dich und für mich der Bräutigam in jeder Minute kommen. Denn der nächste Augenblick, wenn wir die Augen aufschließen, sollten wir vorher gestorben sein, wird der Augenblick sein, wo wir ihn sehen, wie er ist. Kannst du das überhaupt aushalten? Wir haben seinen Brief mehrmals gelesen. Wir telefonieren mit ihm täglich und wir nennen es Beten. Aber persönlich kennen, das tun wir nicht. Tun wir ihn nicht. Freust du dich darauf, ihn so zu sehen, wie er ist? Ich weiß, dass viele von uns sich auf diese Begegnung freuen, wie das Mädchen in meinem Vergleich. Es hat einmal eine ältere Frau gesagt, wenn ich beerdigt werde, möchte ich den Text aus Psalm 17. Da steht, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Und ich denke, dieser Mensch hat Jesus sehr geliebt. Wenn ich als Fazit über meinem Leben das Wort stelle, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Wobei ich mich frage, ob wir uns jemals satt sehen werden beim Anblick desjenigen, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns freiwillig in den Tod ging. Jetzt verlasse ich diesen ersten Punkt. Was wird sein bei der großen Familienzusammenführung? Und keine Sorge, die nächsten Punkte werden nicht so ausführlich sein. Das nächste, Jesus macht alles neu. Was ändert sich bei uns rein äußerlich, wenn Jesus wiederkommt? Schlag doch bitte mal auf, Jesaja Kapitel 35. Jesaja Kapitel 35, die Verse 4 bis 6. Jesaja 35, 4 bis 6. Da heißt es, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Könnt ihr ihn sehen, den größten Schrotthaufen der Geschichte? Da sind Rollstühle, die werden nicht mehr gebraucht. Krücken, Hörgeräte, auf dem Haufen damit, Brillen dazu, künstliche Gebisse, das alles braucht man nicht mehr. Das alles wird überflüssig sein. Wir werden auch keine Kopfschmerzen mehr haben, keine Rückenschmerzen mehr, die uns plagen. Was für eine Befreiung, keine Schmerzen, kein Krebs, auch keine Angst mehr davor, Krebs zu bekommen. Paulus frei zitiert, nachdem wir uns mit dem Erbe Adams 70 bis 80 Jahre lang geplagt haben, werden wir uns der Vollkommenheit Jesu eine Ewigkeit lang erfreuen. Denn unser schwacher, vergänglicher Körper wird verwandelt, dass er genauso herrlich wird wie der Körper, den er selbst seit seiner Auferstehung hat. Und was verändert sich innerlich? Und ich denke, das ist noch wichtiger. Durch die Verwandlung werden wir sündlos. Wir werden sündlos. Könnt ihr euch das vorstellen? Können wir das nachvollziehen? Ich denke, das können wir nicht, denn wir wissen nicht, was das ist. Sündlos bedeutet, wir haben keine Neigung zur Sünde mehr, keinen Kampf mehr gegen sündige Gedanken oder Gefühle, keinen Kampf mehr gegen zweideutige Motive, keinen Neid, keine Eifersucht. Die Sünde kann man mit dem Gesetz der Schwerkraft vergleichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kugelschreiber jetzt hier loslasse, dann landet er, ob er will oder nicht, da unten. Und mit der Sünde ist es genauso. Wenn du dich von der Hand loslässt, von der Hand Jesu, dann landest du in der Sünde. Und was wäre, wenn jetzt das Gesetz der Schwerkraft ausgesetzt würde und ich würde diesen Stifter loslassen? Der wird schweben über unseren Köpfen. Nicht wahr? Wie die Vögel. Und wer von euch hat noch nie davon geträumt, im übertragenen Sinne? Aber Geschwister, so wird es mal sein. Wir werden uns befreit fühlen in ethischer Sicht, weil es die Sünde nicht mehr gibt, die uns nach unten zieht. Und als Garantie dafür, dass es keinen Sündenfall mehr geben wird, behält Jesus für immer die Merkmale seiner Kreuzigung. Weil es keine Sünde mehr gibt, ist es aus mit den Folgen der Sünde. Und jetzt gehen wir zurück zu diesem Text in Offenbarung 21, Vers 4. Und ich lese den ganzen Text. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also, es gibt keine Gefängnisse mehr. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Es tut mir leid für alle, die im Krankenberuf tätig sind. Ihr seid dann arbeitslos. Und ich denke, gut so. Weil es die Sünde nicht mehr gibt. keine Fruithilfe mehr und keine Schlösser an unseren Türen mehr, keine Grenzen und keine Mauern. Damit meine ich nicht nur die Mauern aus Beton. Auch die Mauern in den Herzen gibt es nicht mehr, die Mauern der Vorurteile, der Skepsis und so weiter. Es gibt auch keine Ungerechtigkeit mehr. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der die Gerechtigkeit zu Hause ist, so der Grundtext. Und weil es keine Sünde mehr gibt, gibt es auch keinen Krieg mehr. Keine Ungerechtigkeit und vieles Negative mehr, auch keine Wohnungsnot mehr. Du bekommst von Jesus eine herrliche Wohnung, bezugsfertig überreicht. Und die wichtigste Änderung aber lesen wir in Offenbarung 21, Vers 3. Siehe, da ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und die wichtigste Änderung ist das, was ich gerade gelesen habe. Nichts mehr trennt uns von Gott. Gott zeltet mitten in unserem Zeltplatz. Wir haben ungetrübte Gemeinschaft mit ihm. Wir brauchen keine Kirche mehr, keine Kapellen mehr, keinen Mittler mehr, auch nicht mehr das Gebet. Denn wir wohnen ja Tür an Tür bei Jesus. Gott und wir sind Nachbarn. Und wenn dich etwas bewegt und wenn du eine Frage hast, dann gehst du rüber und sprichst mit ihm. Als letztes eine Frage. Was tun wir eigentlich die ganze Zeit dann dort? Eine Ewigkeit lang. Welche Sorge verbinden wir mit dieser Frage? Ob uns das nicht dort so langweilig wird? Nun, es gibt Vorstellungen, die könnten den Verdacht auf Langeweile verstärken. Auf einer Wolke schweben, Harfe spielen und Halleluja singen. Ihr kennt ja das, nicht? Muss es Harfe sein? Tag und Nacht Halleluja singen? Wer das gesagt hat, hat keine Ahnung über die Fantasie von unserem Gott. Ich möchte einen Vergleich anstellen. Das Leben hier auf Erden ist wie der Besuch des Gymnasiums. Und die Ewigkeit, das ist die Uni Gottes. Oh weh, denken jetzt viele, ein Leben lang auf die Uni gehen, da will ich doch gar nicht hin. Aber Geschwister, es gelten dort ganz andere Lernkategorien als hier auf dieser Erde. Als Unterrichtszeit verfügen wir über die ganze Ewigkeit. Als Klassenraum dient uns der ganze Kosmos. Wir werden planetarische Reisen ohne Weltraumfähre unternehmen. Dann als Schüler oder Studenten stehen uns 100% unserer Gehirnkapazität zum Lernen und zum Begreifen zur Verfügung. Wisst ihr, was 100% ist? Ich habe unterschiedliche Prozentsätze gelesen. Selbst die Genies unserer Zeit, zum Beispiel ein Einstein, der habe maximal 6-7% seiner Gehirnkapazität in Anspruch genommen. Wie viel ihr? Und damit mir keiner größer wird, sagen wir mal 5%. 5%. Mit 5% lernen wir Deutsch, Englisch, andere Sprachen oder was auch immer. Mit 5%, da können wir uns vielleicht Telefonnummern merken, mehr oder weniger. Wir lernen Lieder, Texte auswendig und das alles mit 5%. Was wird sein, wenn Gott das freischaltet, was er uns bei der Schöpfung in uns hineingelegt hat, nämlich 100%? Du bekommst an einem Tag 1000 Menschen vorgestellt und du behältst die 1000 Namen für immer. Geschwister, danach sehne ich mich. Und das Gesicht auch noch dazu. Jesus zeigt uns eine Tafel in einem Saal mit 1000 Ziffern und du behältst sie für immer. Und das sind nur Kleinigkeiten, was ich hier erzähle. Denn das Allerbeste ist an dieser Uni Gottes, wir haben den besten Lehrer, den es jemals gegeben hat. Wenn er anfing zu lehren, hat das Kind und hat die Oma zugehört. Wenn Jesus anfing, Unterricht zu halten, ja, da wurde es Mittag, da wurde es Nachmittag und die Leute hatten gar nicht gemerkt, dass sie nichts gegessen hatten. Und diesen Lehrer, den wollen wir haben. Das wird ein Genuss sein, ihm zuzuhören. Es wird uns niemals zu lang werden, geschweige denn, dass es uns langweilig werden wird. Denn er wird uns nicht nur Geschichtsunterricht geben. Er wird uns nicht nur Fakten mitteilen, sondern auch Zusammenhänge und Hintergründe. Und wir kommen vom Glauben zum Schauen. Wir bekommen nicht nur unsere Wissensfragen beantwortet, sondern die existenziellen Fragen unseres Lebens. Und du darfst fragen und ich darf fragen. Herr, warum musste mein Vater zum Beispiel so jung sterben? Und ein anderer fragt, Herr, warum habe ich damals diese Lehrstelle nicht bekommen? Ein anderer wird fragen, Herr, warum habe ich keinen Lebenspartner gefunden? Wir bekommen die Hintergründe der Geschichte und die Hintergründe unseres eigenen Lebens gezeigt und erklärt. Rätsel lösen sich. Jesus spult den Film deines Lebens zurück, vom Ende bis zum Anfang. Und wisst ihr, was am Ende geschehen wird? Wenn Jesus uns Einblicke in die Zusammenhänge gegeben hat? Ich bin sicher, ich werde niederknien vor Jesus. Ich werde seine Hände in meine Hände nehmen, in meine Hand nehmen und sagen, Herr, besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Du hast es wunderbar gemacht. Ich danke dir dafür. Je tiefer wir Einblick in das Wesen Jesu Gottes bekommen und in sein Wort, desto mehr werden wir unserem Herrn bewundern und lieben. Wir werden beginnen, achtet auf dieses Wort. Wir werden beginnen, die Dimensionen Gottes, also die Tiefe, die Höhe, die Länge und die Breite zu begreifen. Ausschöpfen werden wir sie nie. Denn wenn wir einen Gipfel der Erkenntnis erreicht haben und meinen, jetzt gibt es nichts mehr zu lernen, werden wir auf dem Gipfel entdecken, dass am Horizont noch höhere Gipfel darauf warten, dass wir sie erklimmen. Ich schließe mit einer Geschichte und ich betone, dass es eine erfundene Geschichte ist. Es ist ein Gleichnis. In diesem Gleichnis gehen Jesus und Gabriel durch die Straßen der himmlischen Stadt Jerusalem und sie unterhalten sich. Gabriel sagt, alles, was aus deiner Hand kommt, ist schön. Auch diese Häuser, die du für deine Kinder bereitet hast, sind so schön. Ja, Gabriel, antwortete Jesus, die Häuser sind schön, aber sie stehen noch leer. Ich denke, du wolltest deine Kinder schon längst geholt haben, sagte Gabriel. Daraufhin sagt Jesus, und dabei rinnen Tränen durch sein Gesicht, Gabriel, ob sie vielleicht gar nicht nach Hause wollen? Willst du nach Hause? Oder hast du dich hier schon niedergelassen und klebst an dieser Erde fest, weil du meinst, du wärest schon hier zu Hause? Ich weiß ja nicht, wo und wie ihr wohnt. Aber selbst wenn wir in Palästen wohnten und alle Bequemlichkeiten der Technik und der Welt hätten, Geschwister, zu Hause sind wir hier nie. Nie. Es gibt ja auch viele Gastarbeiter, zum Beispiel hier in unserem Land in Deutschland. Aber wir alle sind Gastarbeiter, Ausländer auf Erden. Und unsere Heimat ist da, wo Jesus ist. Freust du dich auf das Zuhause, was Jesus vorbereitet? Denkst du öfters daran? Träumst du davon? Hast du Reisefieber? Lasst uns mit beiden Füßen auf dieser Erde leben, aber mit unserem Herzen bei Jesus sein. Lasst uns so leben, dass die Menschen, die uns näher kennen, dass sie sehen, wir sind beim Kofferpacken. Denn Jesus kommt bald. Es geht bald nach Hause. Amen.